Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen zu den Potenzialen, die ältere Mitarbeiter im Betrieb haben und wie man sie entdeckt und ja, nutzen kann. Was ich spannend finde, ist, dass hier relativ viele junge Leute sitzen. Weshalb ich meine erste Frage im Prinzip schon ist, haben Sie ältere Mitarbeiter, die Sie leiten? Gut. Ja, gesagt, man muss mal sagen, die Alten werden ja mehr. Vor allem die Babyboomer sind ja so eine Generation, die jetzt so langsam der Rente entgegenstrebt, aber auch teilweise noch so 10, 15 Jahre zu schaffen hat. Und gleichzeitig haben wir, naja, so das Stichwort Fachkräftemangel und die nachwachsende Generation, nicht so Generation Y, die eher 30-Jährigen, das sind zumindest mal rein statistisch nur halb so viele. Also das heißt, die Chance wird einfach rein demografisch groß, dass man eben viele Ältere hat, die arbeiten als eher Mitarbeiter und dass man sozusagen eine, nicht mehr jeder Ältere kann Führungskraft werden und gleichzeitig hat man auch gar nicht so viel Junge. Und das heißt, wenn ich jung bin, dann habe ich unter Umständen auch schon sozusagen die Schwierigkeit oder bin einfach mal damit konfrontiert, dass ich so einen Schwung Mitarbeiter habe, die meine Eltern sein könnten. Und gleichzeitig sagen die potenziellen Eltern, das könnte ja mein Kind sein. Und und dann ist immer die Frage, also wie entwickelt sich das? Und mein Vortrag heute geht dann eben darum, zum einen, ja, gibt es dann immer so Bilder davon, ja, also wie sind so Ältere, ne, also bringen die es eigentlich noch? Da einfach ein bisschen, was sagt so die Wissenschaft, was sagt so die Empirie? Weil man kann im Prinzip schon sagen, Ältere arbeiten etwas anders. Und wie sie anders arbeiten, das ist der zweite Punkt, weil wenn ich weiß, wie Ältere arbeiten, dann kann ich natürlich gegebenenfalls auch Bedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass sie dann auch gut arbeiten können. Und damit sind wir bei den Arbeitsbedingungen und eben als letzter Punkt die Frage, ja, wie führe ich denn, wenn ich eine junge Führungskraft bin, ältere Mitarbeiter, damit das dann nicht sozusagen zum Generationenkonflikt für alle Beteiligten wird. Ja, das erste ist, so ein Vorurteil, Ältere bringen es nicht, leisten weniger. Da muss man mal sagen, also wie leistungsfähig ein Mensch ist, das hat relativ wenig mit dem Alter zu tun. Also bis zum 60. Lebensjahr gibt es überhaupt keinen Rückgang in der Arbeitsproduktivität. Und dass sozusagen Alter wirklich wirkt, das ist also als limitierender Faktor, ne, und dass auch Lern- und Leistungsfähigkeit sinkt, das ist mittlerweile tendenziell eher so ab 80. Ja, also und da sind ja dann doch die wenigsten noch am Arbeiten. Allerdings muss man sagen, ältere Mitarbeiter werden oft in Betrieben nicht zu Fortbildungen geschickt und auch zu anderen bekommen auch nicht so viel Qualifizierung. So, jetzt glaube ich nebenan, ne? Kommen nicht so viele Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und da muss man natürlich sagen, das ist ziemlich egal, ob jemand alt oder jung ist, wenn ich jemanden einfach nicht fordere und weiterentwickle und weiterbilde, dann ist das natürlich so, dass dann jemand irgendwann auch nicht mehr so leistungsfähig ist. Und das heißt also, ob jemand Neues aufnehmen kann, ob jemand lernfähig ist, das hat ziemlich viel mit Bildung und Übung und Persönlichkeit zu tun. Ja? Neugier hilft natürlich und gute Bildung hilft auch, sich mit immer neuen Dingen auseinanderzusetzen. Aber das ist halt etwas, das ist nicht altersbedingt. Ja? Das haben wir in allen Generationen. Und die jetzt sozusagen älter werdenden Babyboomern, die sind tatsächlich statistisch gesehen die am besten qualifizierte Generation. Also das ist, also selbst sozusagen die jetzt nachwachsende Generation, auch wiederum rein sozusagen insgesamt statistisch, da geht es stärker auseinander. Also da haben sie sozusagen Spitzen, aber sie haben auch so ungefähr 20% in der Generation, die komplett abgehängt sind. Und die Babyboomer, die haben eben die komplette Bildungsexpansion in den 70er, 80er Jahren mitgemacht und das merkt man auch heute noch. Also im Prinzip muss man sagen, das ist eigentlich jetzt so die erste alten Generation, die wirklich gut qualifiziert ist. Das nächste Vorurteil, was man so hat, ist, dass Ältere unmotiviert sind. Da muss man auch sagen, naja, also es gibt eine Studie von Ernst & Young, also diese große Unternehmensberatung, die kommt so zu dem Ergebnis, dass 40% der über 60-Jährigen, die beschäftigt noch, also die noch beschäftigt sind, sich selber als hochmotiviert ansehen, während die unter 20-Jährigen, da sagt das jeder Vierte von sich. Allerdings gibt es natürlich trotzdem die Erfahrung, naja, warum hören Ältere auf zu arbeiten oder wollen die eigentlich noch arbeiten? Man muss sagen, also jeder zweite Rentner ist, also von den aktuellen Rentnern, ist eigentlich gar nicht so glücklich, dass er nicht arbeiten darf. Also die Idee des sonnigen Ruhestandes, das ist gar nicht so unbedingt das Ziel, zumindest nicht bei den jüngeren Älteren. Also das, und das ist nicht nur eine ökonomische Frage, so von wegen, dass man, kriegt man da noch ein Geld, sondern es geht letztendlich darum, wie sind so die, also bin ich noch gefordert, gibt es was für mich zu tun, bin ich wichtig, habe ich eine Aufgabe, ja. Und da merken Sie schon bei diesen Punkten, das sind eigentlich alles Anknüpfungspunkte, wo man auch ganz gut sagen kann, okay, wenn ich ältere Mitarbeiter habe, da kann ich natürlich unter Umständen ansetzen. Ja. Und eine Beschäftigung wiederum zu haben, das führt dazu, dass man natürlich auch wieder geistiger fit bleibt, ja, also oder fitter bleibt. Ne? Also von daher, Ältere wollen durchaus arbeiten, wenn man sie denn mal lässt. Und das nächste ist, Vorurteil ist, Ältere arbeiten langsamer. Das ist ja ein Fakt, Ältere lernen langsamer und sind auch, was sozusagen Lärmumgebung betrifft, durchaus störanfälliger. Ja, was nicht, je nachdem, wie alt sie selber sind, wissen sie das vielleicht auch. Ja, also wie gut kann man schlafen? Ne? Also so 20-Jährige, die können eigentlich überall und sofort schlafen. 50, 60-Jährige kriegen das dann nicht mehr so auf die Reihe. Und das ist natürlich was, man sagen muss, klar, ne? Und wenn sie unausgeschlafen sind, dann sind sie irgendwann unkonzentriert. Ne? Und habe ich Hintergrundgeräusche, ne? So was, das, ne? Stört das dann meine Konzentration? Ja, da muss man sagen, also Ältere sind da tatsächlich störanfälliger. Und das heißt dann ja zum Beispiel für auch dann Rahmenbedingungen, ne? Dass man sagen muss, okay, kann man irgendwie Störungen minimieren oder ne, zumindest, ne, also sozusagen gibt es noch ein ruhiges Eckchen, ne, in dem man etwas machen kann, wo man konzentriert arbeiten kann. Da ist ein Älterer ne, einfach ja, stärker darauf angewiesen als ein Jüngerer, der das besser ausblenden kann. Ne, und das heißt, sie brauchen tatsächlich weniger Störungen und brauchen auch mehr Wiederholungen. Ja, das ist schon so das Lernen von Vokabeln, ne, also ne, wenn sie kleine Kinder haben, ne, die lernen ratzpatz, ne, fremde Sprachen. So ab 15 wird das dann eher ne, schwierig und so ab 50 ist es eine echt harte Sache. Das heißt, man merkt sich Sachen nicht mehr so gut, man muss die also wiederholen. Und gut, und natürlich auch körperliche Fitness lässt nach. Ne, gibt zwar immer noch so den einen oder anderen, der den Marathon macht, aber im Prinzip ja, ne, das ist so. Was man auch sagen muss, ist, Ältere kompensieren. Und kompensieren genau diese sozusagen ne, Mängel, die sie altersbedingt haben, können sie kompensieren. Und zwar einmal durch Erfahrung ja, und zum anderen durch soziale Kompetenzen. Ja, also das ist etwas ne, und gleichzeitig eben durch eine wirklich erhöhte Motivation. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man ganz gut dann auch im Prinzip auch ansetzen kann. Ja. Und der nächste Punkt ist man, ne, sozusagen, dass man sagt, Ältere machen mehr Fehler. Ja, stimmt, Ältere machen mehr Fehler. Allerdings machen Ältere mehr weniger relevante Fehler. Also die Fehler, die so richtig reinhauen, das machen Jüngere. Also wenn Sie sich noch irgendwie an diese Bank Agricole erinnern, ne, das also wo so ein, glaube ich, nicht 30-jähriger Börsenmitarbeiter, also der hat ja die Bank wirklich komplett mit seinen Spekulationen vor die Wand gefahren. Das war irgendwann nicht mehr lustig. Das ist aber sozusagen, das ist ein klassischer Fehler von eher Jungen. Ältere machen halt viele kleine Fehler, vergessen Sachen, ja, bleibt mal was liegen, was aber sozusagen so in der Gesamtsumme nicht, also nicht ganz so relevant ist. Ja, während Jüngere machen dann, deren Fehler, das ist sozusagen, liegt halt daran, weil sie weniger Erfahrung haben, gehen sie Risiken ein, die dann ja nicht immer gut ausgehen, sondern sich realisieren. Ja, während Ältere da eben ne, also nicht so risikofreudig sind und damit natürlich abgefederter arbeiten und dementsprechend dann auch nicht sozusagen gleich alles auf eine Karte setzen. Und damit natürlich auch nicht so viele große Grundfehler machen können. So, also das heißt, im Prinzip kann man sagen, ja, diese Vorteile, die es gegenüber Älteren gibt, zum Teil begründet, aber eigentlich nicht wirklich also ein Argument zu sagen, nee, da kann man jetzt so gar nicht mitarbeiten. Allerdings muss man sagen, damit man mit älteren Mitarbeitern ordentlich arbeiten kann und damit man sie auch im Buchhandel so einsetzen kann, dass das sinnvoll ist, sollte man natürlich da ansetzen, wo die Mitarbeiter ihre Stärken haben. Ja, also wenn Sie jemanden, der sich nicht mehr ganz so gut konzentrieren kann, der soll jetzt irgendwie hier möglichst händisch alles Mögliche durchzählen, zusammenrechnen, noch im Kopf und um ihn herum ist Trubel, Musik und viel Publikumsverkehr. Das funktioniert dann einfach, also das kann nicht gut funktionieren oder es funktioniert einfach schlechter. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, wie gesagt, diese sozialen Kompetenzen, die Ältere haben, das ist ja zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt für Kundenorientiertheit. Ja, also zum einen muss man sagen, auch die Kunden werden älter. Und das heißt, im Verkauf bin ich mit älteren Mitarbeitern eigentlich gar nicht so schlecht beraten, weil sich tendenziell Ältere nicht so gerne von ihren eigenen Kindern oder Enkeln beraten lassen, während sozusagen Jüngere es tendenziell gewöhnt sind, dass Ältere ihnen dann doch nochmal so einen Ratschlag geben. Ja, muss man sagen, also das heißt, also gerade in so Beratungssituationen sind Ältere eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja. Und das andere ist, dass sie im Prinzip kommunikativer sind und dadurch auch Kundenbedürfnisse besser erfragen können. Und das wiederum kombiniert ist auch wieder mit Erfahrung. Ja, wenn ich natürlich schon viele, viele Leute habe herausgekriegt, was wollen Sie denn für ein Buch, was interessiert Sie denn? Ja, wenn ich da schon tausende von solchen Gesprächen geführt habe, dann habe ich natürlich also ein unglaubliches Repertoire, mit dem ich relativ gut dann auch schnell reagieren kann und auch das Richtige für sozusagen den Kunden, der sagt, ja, ich suche da was, hätte gern was, auch reagieren kann. Das andere ist, dass Ältere und das besser so zwischen echten Innovationen und einfachen Moden unterscheiden. Das liegt halt daran, dass sie schon einiges gesehen haben. Das heißt, wenn ich jung bin, dann sage ich, klar, super, neue Sache, toll, mache ich. Ältere sind dann eher so, hab hier irgendwie schon, hatten wir schon zweimal so von der Tendenz her, warum soll ich jetzt was tun? Das kommt im Alltag unter Umständen erstmal so als störend an, oder unflexibel, wollen ja, hab wieder ein schönes neues Kassensystem, ja, ist doch super, warum machen wir das denn nicht? Und die Älteren sagen, ja, wieso brauchen wir das denn eigentlich? Wir haben doch eins, ist doch gut und was soll denn das, So, und das ist, wie gesagt, im ersten Moment ist das gegebenenfalls störend, allerdings führt es dazu, dass sie tatsächlich, im statistischen Mittel, ganz gut unterscheiden können, ist das jetzt hier tatsächlich eine Innovation oder ist das nur eine Mode? Und das ist sozusagen das Nächste, dass Ältere da durchaus Neuerungen aufgeschlossen sind, wenn es denn Neuerungen sind, also wenn es einen Nutzen gibt, also wenn man was davon hat. Ja? Und dann muss ich auch wieder sozusagen natürlich dafür sorgen, dass dann die entsprechenden Schulungen laufen und vielleicht auch nochmal eine Extraschleife drehen, weil, wie gesagt, das mit der Lernfähigkeit so ein bisschen nachlässt, beziehungsweise man mehr Wiederholungen braucht. Das Nächste ist, dass man sagen muss, Ältere kämpfen immer dort, wo es sich lohnt. Das heißt, wenn jemand viele Jahrzehnte Berufserfahrung hat, dann trägt er auch Konflikte aus. Das ist dann so, im Negativen ist das dieses Jahr, haben wir doch immer schon so gemacht, und was soll das denn jetzt und warum? Ja? Und da beiße ich mir insbesondere als jüngerer Vorgesetzter manchmal auch so die Zähne aus, wieso macht ihr das denn jetzt nicht und was soll denn das? Aber man muss sagen, also Jüngere weichen Konflikten eher aus. Also es ist nicht so, dass Jüngere nicht auch eine Idee davon haben, was sie gut und richtig und was sie nicht so toll finden. Aber die sozusagen, die legen sich nicht unbedingt mit ihrem Gegenüber an. Die sind einfach nur weg. Ja, also das ist ja genau das, was man auch so der Generation Y, so den jetzt 30-Jährigen, ne, so vorwirft. Ne? Die sind immer so nett, so freundlich, so smart, ne? Machen dann, ja, ja, alles klar. Ne? Und ne, kaum ne, hat man sich einmal umgedreht, ne, schon haben die einen anderen Job und sind weg. Und das ist, ne, man weiß gar nicht so genau, warum. Und das ist, ne, während ne, sozusagen Ältere da eher Vorwarnungen geben, weil die sind immer am Meckern, ne, und sozusagen ne, so, ja, nee, was soll das? Ne? Wie gesagt, kämpfen dann eher drum. Und das heißt, aber das ist anstrengend, heißt aber im Umkehrschluss, ich muss, also ne, es kann sich lohnen, wenn es ein Konflikt ist, den, ne, den man vielleicht auch austragen sollte, nämlich bei so Entscheidungen, wohin orientieren wir uns, ja, was wollen wir, ne, also stellen wir unser Sortiment um, ne, machen wir jetzt E-Books, ja oder nein, ja, da haben Sie unter Umständen mit einem älteren Mitarbeiter erstmal mehr Zackerei, der dann sagt, nö, was soll das? Ja, brauchen wir nicht. Hat doch die letzten 40 Jahre auch gut ohne geklappt. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich darauf einlassen, kommen da unter Umständen durchaus brauchbare Argumente, die Sie in Ihrer Entscheidung dann auch tatsächlich weiterbringen. Ja, das heißt ja nicht, dass man immer sagt, nee, brauche ich nicht. Ne? Alles, was Neues will ich nicht haben. Aber es kann sich natürlich, wie gesagt, auch lohnen, ne, der einen oder anderen Mode nicht immer gleich nachzugeben. Das andere ist, dass man sagen muss, Ältere haben eher das Ganze im Blick. Also das heißt, die gucken tatsächlich ne, immer so ein bisschen von der Tendenz her über den Tellerrand, führt im Alltag gegebenenfalls dazu, dass ja, man immer denkt, oh, ne, ich wollte doch jetzt hier nur mal schnell, ne, soll der doch was machen, warum kommt der jetzt wieder mit so einer Grundsatzdebatte? Ist allerdings für gerade dynamische Betriebe und ich persönlich würde sagen, Buchhandlungen sind mittlerweile ausgesprochen dynamisch, insbesondere wenn sie sich ja, sozusagen am Markt behaupten wollen. Das heißt, sie sind immer permanenten Veränderungen unterworfen und da ist natürlich es umso wichtiger, dass ich da auch nochmal ne, so eine Vogelperspektive einnehmen kann, um dann wirklich zu sagen, naja, wo stehe ich denn eigentlich, was machen wir denn hier, wo wollen wir denn hin und mich gerade nicht ne, so im Alltagsgeschäft permanent treiben lasse. Ja. Also das ist ne, so. Das andere ist, dass man auch sagen muss, wird auch oft, glaubt man erstmal so nicht, aber ist Ältere lösen Probleme nicht unbedingt mit vorgefertigten Denkschemata. Also wie gesagt, ne, so beharrlich die im ersten Moment sind, so sind sie dann doch, wenn sie dann ne, sozusagen sagen, okay, hier ist jetzt tatsächlich ein grundsätzlicher Wechsel angesagt, dann sind Ältere letztendlich mutiger und innovationsfreudiger als Junge. Das heißt, die werfen dann ab einem bestimmten Punkt tatsächlich alles über den Haufen, während Jüngere dann sagen, nee, das möchte ich jetzt doch nicht, weil die halten sich eher an sozusagen der Checkliste fest oder dem Ablaufplan oder hätten gerne einen Ablaufplan. Wenn aber ne, ich eine Situation habe, wo die Veränderung so schnell ist, dass es keine Schemata und Ablaufpläne mehr gibt, dann muss ich ja in der Situation grundsätzlich entscheiden können. Und ne, das heißt, ich muss flexibel und situativ entscheiden. Und das wiederum ist etwas, und in so einer Situation geben Ältere tatsächlich Denk- und Handlungsmuster schneller auf als Jüngere. Ne, und auch das ist also etwas, was man kann, ja, also kann nutzen. Also das heißt Fazit, Ältere arbeiten anders, aber das anders, das heißt, man muss sozusagen, wenn man das nutzen will, muss man halt eben die Rahmenbedingungen entsprechend gestalten. Was heißt das? Ne? Was heißt das, wenn ich also sage, okay, ich will jetzt hier ältere Mitarbeiter beschäftigen? Ja, also ich sollte natürlich tendenziell nicht nur Ältere haben, also schon auch einen gewissen Mix, um eben gerade diese Unterschiede in den Generationen auch produktiv zu nutzen. Aber ne, wie gesagt, Ältere sind dann schon also ne, gesundheitlich tendenziell beeinträchtigter. Ne? Die schleppen auch nicht mehr ganz so viele dicke Bücherkisten locker durch die Gegend, weil sie es dann doch irgendwie im Kreuz haben. Und das heißt also, ich muss ne, sozusagen dann tatsächlich sagen, okay, also wie, ne, da sind wir bei Rückenschule, da sind wir bei Hebehilfen, was auch immer. Also das ist, also das, was da so an die Physis geht, das ja, ne, also muss ich quasi als Rahmenbedingung liefern. Ja, die Augen werden auch schlechter. Ja, so ab 40 tauchen die Lesebrillen auf. Ja, da hilft auch schon ein Bildschirm, der ein bisschen größer ist. Ne, der sozusagen da auch größer. Ne, also das sind auch Beschriftungen an Regalen, was auch immer. Also das Aber das sind Dinge, die kann man ja relativ leicht kompensieren, muss man halt nur dran denken, sollte man auf dem Schirm haben. Also das heißt, wenn man anfängt, irgendwas zu beschriften, dann macht man es vielleicht gleich in Schriftgröße 14 und nicht irgendwie in 10. Ja, also dann, weil dann, ne, muss ich auch nicht immer meine Lesebrille suchen, um dann irgendwie nochmal zu gucken, was denn da im eigenen Laden am Regal steht oder auf der Liste, wo noch irgendwelche Notizen sind. Mittlerweile sind ja, ne, jeder zweite Arbeitsplatz ist ein Computerarbeitsplatz, und auch wenn wir im Buchhandel noch ganz schön viel auch wirklich körperliche Arbeit haben, in Form von, ja, Kisten einpacken, auspacken, ne, also haben wir natürlich auch ganz viel Arbeit am Computer. Und wie gesagt, das kompensiere ich mit entsprechend ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen. Macht auch Sinn, weil wenn die Arbeitsplätze nicht ergonomisch gestaltet sind, die meisten Krankheiten sind natürlich Rückenprobleme und oder gehört sozusagen eines der wesentlichen. Und das ist natürlich was, wo ich mir dann schon überlegen muss die Ladenkasse sozusagen ungeschützt in der Zugluft im Eingangsbereich stehen. Das hält ein 20-Jähriger länger und besser aus als ein 60-Jähriger. Ja, und wenn ich einen 60-Jährigen habe, dann muss ich irgendwie gucken, ob das dann doch, also, ne, sozusagen anders gestaltet wird, weil wenn es nicht anders gestaltet ist, dann ist der einfach häufiger krank. Ja, also das ist einfach so. Ja. Das heißt, so gutes Gesundheitsmanagement kann schon helfen, wobei das muss nicht immer eine Riesensache sein. Das kann auch, ne, wie gesagt, also mit kleinen Dingen, also kann man da wirklich weiterkommen, und auch rückengerechte Stühle, Stehhilfen und ähnliches, das entlastet ungemein, und das kommt auch, und das sind ja alles Arbeitsbedingungen, die auch Jüngeren zugutekommen. Ja, also, ne, sozusagen ein Jüngerer, der etwas, sozusagen auf etwas größere Schrifttypen guckt, den schadet das nicht. Ja, wer sozusagen einen nicht in der Zugluft stehenden Terminal hat, das schadet nicht. Ja, also, und wie gesagt, und Ältere kriegen sie damit dann tatsächlich ein bisschen von der Krankenliste runter. Aber der wirklich wesentliche Punkt ist natürlich, wie führe ich? Und wie führe ich ältere Mitarbeiter unter eben besonderer Berücksichtigung dann der im Vergleich zu jüngeren doch spezifischen Eigenschaften, und insbesondere, wie führe ich, wenn ich jünger bin, Mitarbeiter, die eben meine Eltern sein könnten. Und das ist etwas, ne, und wie gesagt, um da nicht sozusagen im Generationenkonflikt von beiden Seiten verloren zu gehen, kann es helfen, sich das zum Beispiel auch ganz klar zu machen. Ja, also sich, ne, zum Beispiel im Verhältnis, also im ganz Konkreten klar zu machen, was heißt das eigentlich, ne, wenn, also auch aus der Perspektive des Älteren, ne, also sagen wir so, die heute Älteren waren es eigentlich noch gewohnt, dass ihre Chefs immer älter waren als sie selbst. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach, wie gesagt, unglaublich viele Ältere haben, funktioniert das nicht mehr. Ja, und wir haben so wenig Junge. Also das heißt, sozusagen an der Spitze ist ja gar nicht so viel Platz. Das heißt, ganz viele Ältere müssen sich einfach damit abfinden, dass sie nicht, ne, in die Leitungsposition reinkommen. Und plötzlich steht da auch noch ein Jüngerer. Ja, also wenn es wenigstens ein Gleichaltriger wäre, das kann ich zur Not noch ertragen. Aber ne, quasi ne, mein Kind ist jetzt derjenige, der entscheidet, wo es lang geht. Das ist eine harte Nummer. Ja, und das läuft im Hintergrund, läuft das oft ab in solchen sozusagen Arbeitssituationen, wo ich halt, ne, jüngere Vorgesetzte habe und ältere Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite, als jüngerer Vorgesetzter, habe ich unter Umständen eine gewisse Beißhemmung, wenn ich da so jemand habe, der ja mein Vater sein könnte. Und dem soll ich jetzt sagen, weißt du was, das geht so aber nicht. Ne? Und das, ne, so. Und das heißt, wenn Sie sich das schon mal klar machen, und zwar von beiden Seiten aus, dass das unter anderem dabei ist, dann können Sie, ne, die eigentliche sozusagen Konfliktsituation, in der man dann so steckt, vielleicht etwas wiederum sachlicher angehen, um dann zu sagen, naja gut, machen wir es mal altersunabhängig und sagen einfach, welche Rolle hat hier eigentlich wer? Wer ist jetzt hier der Vorgesetzte? Was muss ich als Vorgesetzter machen? Als Vorgesetzter treffe ich letztendlich Entscheidungen. Muss ich dann aber auch tun? Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich sie auch verantworten. Und als Mitarbeiter habe ich halt sozusagen nicht so viel Verantwortung, kann manchmal ganz praktisch sein, muss ich aber auch damit leben, dass ich Sachen machen soll, die ich eigentlich nicht einsehe. Und wenn ich entscheiden könnte, würde ich sie anders machen, kann ich aber nicht. Und das nicht sozusagen auf der Altersschiene abzuhandeln, sondern sich da wirklich klar zu machen, was ist hier eigentlich meine Rolle. Ja? Also bin ich hier die kleine Aushilfskraft, die ab und zu mal am Wochenende kommt und immer super Ideen hat, wie man den Laden ganz anders aufziehen könnte. Ja, oder bin ich der Inhaber des Betriebes, der das alles wirtschaftlich verantwortet und sich überlegen muss, wofür er eigentlich sein Geld ausgibt, zumal das nicht auf Bäumen wächst. Ja, also das ist so. Aber wie gesagt, das kann ich in den Griff bekommen durch wirklich durch Klarheit in der Rolle und auch klar machen von unter anderem diesen sozialen Dimensionen. Was man allerdings auch sagen muss, und das betrifft nicht nur Ältere, das betrifft auch Jüngere, Mitarbeiter möchten heute sich einfach persönlich entfalten. Und wenn man jeden von ihnen fragen würde, warum arbeiten sie, dann sagen sie, ja gut, klar, Geld ist schon schön, aber noch wichtiger ist halt auch die Möglichkeit, gestalten zu können, wobei, wenn ich nichts gestalten kann und dann auch noch schlecht bezahlt werde, das ist der Tod eines jeden Arbeitsverhältnisses. Und da gerade im Buchhandel aber Löhne eher schwierig sind, habe ich eigentlich als Vorgesetzter nur den Hebel Flexibilität. Das heißt, wenn ich, und das betrifft dann auch gar nicht mehr nur ältere Mitarbeiter, das betrifft genauso Jüngere, wenn ich im Buchhandel möchte, dass Leute für mich arbeiten, ja, die und die da auch was rüberbringen und den Laden voranbringen, dann geht das nur, wenn die Mitarbeiter Spaß haben und wenn die sozusagen Sinn da drin sehen. Und weil für das Geld alleine, da können sie auch Brötchen verkaufen, ist stressfreier. Also das ist was heißt das? Also da wir ja es mit einzelnen Menschen zu tun haben, heißt das zum Schluss, dass ich als Vorgesetzter unter solchen Bedingungen eigentlich immer gucken muss, was kann denn der Einzelne? Ist das mehr so ein Zahlenmensch? Ist das mehr so ein Kommunikator? Ist das einer, der einfach super dekorieren kann, ja? Der ein Auge irgendwie für Ordnung hat? Ist das einer, der irgendwie einen Überblick hat, was läuft und was nicht läuft, was zu bestellen wäre, wer nach Innovation guckt? Also es gibt ja im Buchhandel ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Anforderungen und da im Prinzip die Zuständigkeiten ein bisschen nach den Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verteilen. Ja? Also jemand, der gut kommuniziert, aber es mit Zahlen nicht so hat, das ist einfach schrecklich, wenn der Rechnungen schreiben muss oder noch schlimmer, wenn er sie verbuchen soll. Das klappt nicht. Auch wenn ich sage, ja Gott, du hast das aber doch irgendwann mal gelernt und das gehört hier zu deinem Leistungsspektrum. Ja, und jemand, der nicht so proaktiv auf Menschen zugehen kann, der ist im Verkauf einfach nicht so gut untergebracht. Ja. Und da, auch wenn sozusagen die formale Qualifikation vielleicht gleich ist, ja, Sie können viel gewinnen, wenn Sie da sich wirklich mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzen und fragen, warum arbeitest du eigentlich hier, was willst du hier? Und dann zu gucken, dass das, warum die Leute arbeiten, dass ich das denen auch etwas geben kann im Rahmen der Möglichkeiten, die ich halt in so einer Buchhandlung habe. Und damit sind wir dann natürlich auch beim Führungsstil. Und das heißt zum Beispiel, dass natürlich auch der Chef hat entschieden und alle anderen machen es. Das ist natürlich eine Sache, die nicht funktioniert. Also die funktioniert zum einen nicht bei Mitarbeitern, die dann sagen, naja gut, wenn ich hier schon nicht reich werde, warum soll ich dann mir auch noch immer alles vorschreiben lassen? Aber es ist eben auch tatsächlich ein stark dirigistisches Führungsverhalten, ist wirklich ein Argument für Ältere, dann auch Betriebe zu verlassen. Ja? Also und die gehen auch dann noch schneller laufen, vielleicht als Jüngere, beziehungsweise Jüngere, die kommen dann erst gar nicht. Ne? Also und das ist, und von daher hilft auch da, eher kooperativ zu sein und auch eine gewisse Empathie hilft durchaus weiter. Ja, das Senioritätsprinzip ist überholt, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wie gesagt, wenn wir wesentlich mehr Ältere als Jüngere haben, dann können eben nicht mehr, ne, sozusagen die Älteren immer automatisch diejenigen sein, die das Sagen haben. Und das heißt aber auch, dass es wirklich klare Kriterien dafür geben muss, wie die Arbeit verteilt wird. Und das sollte den Anforderungen nachgehen und entsprechend den Kompetenzen, also sollte den Kompetenzen entsprechen. Und dann ist Alter auch keine Kategorie in dem Zusammenhang. Ja, da muss man wirklich gucken, wer kann das, ne? Wer könnte das, ja? Und danach ergibt, und das wiederum macht aber auch im Verhältnis der einzelnen Mitarbeiter untereinander, wird das sozusagen, ist das dann auch also wenn sie das klar haben, ne, warum jemand, ne, wirklich aufgrund von seiner Qualifikation und weil er es halt gut auf die Reihe kriegt, deshalb auch für bestimmte Sachen zuständig ist, das sehe ich dann auch, kann ich besser einsehen, als wenn da jemand sozusagen sagt, ja, ich habe das hier schon immer gemacht, ich kriege das zwar nicht so ganz gebacken, aber ich lasse keinen anderen ran. Das frustriert diejenigen, die es im Prinzip drauf haben. Und gleichzeitig wird ja die Aufgabe nicht erfüllt. Ja? Und diejenigen, die es drauf haben, aber nicht ran dürfen, weil einer da noch sitzt, der sagt, nö, ich lass dich nicht, weil Sache zählt nicht. Damit komme ich letztendlich nicht weiter. Also von daher, je klarer sie da selber sind, desto und je klarer auch ihre Strukturen sind, desto besser funktioniert das. Und das heißt natürlich, man sagen muss, also Gestaltungsspielraum, Entfaltungsspielraum für jeden nach seinen Fähigkeiten. Das heißt Interesse für die Belange der einzelnen Mitarbeiter. Und das kann auch unter Umständen heißen Abwechslung. Ja, also auch da, also ne, ich hatte ja vorhin gesagt, ne, so Personalentwicklung oder überhaupt Ältere weiter, und das gilt eben nicht nur für Ältere, weil Jüngere werden auch irgendwann älter, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, wenn ich da sozusagen rotieren kann, wenn man immer mal wieder neue Aufgaben erledigen kann, dann hält das halt zum einen das Gehirn ein bisschen auf Trab und man bleibt fit. Und auf der anderen Seite sorgt aber auch das im Prinzip wieder für Motivation. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist dann noch die Frage der Arbeitszeit. Denn Ladenöffnungszeiten sind nicht wirklich kompatibel mit Wunscharbeitszeiten von Arbeitnehmern. Und es gab 2014 eine DGB-Studie, jetzt nicht für den Buchhandel, aber für also quasi für alle abhängig Beschäftigten, ja, wo man sagt, also ne, 56% aller Beschäftigten arbeiten unter ständigem oder häufigem Zeitdruck. Und 6 von 10 sagen, sie müssen im Vergleich zum Vorjahr mehr arbeiten. Und das heißt also, Arbeit verdichtet sich und gleichzeitig wird Arbeit anstrengender, weil eben Arbeitswelt sich schneller verändert. Also das heißt, muss nicht nur selber schneller was machen, sondern auch noch die Ansprüche steigen an die Flexibilität. Und gleichzeitig ist mein Arbeitsplatz immer unsicherer. Und das ist einfach super anstrengend. Und das kennen Sie vielleicht auch sozusagen aus Ihren eigenen Berufstätigkeiten, dass wenn ich sozusagen da immer an der Überforderungsgrenze arbeite, dann ja, ist die Frage, wie kann ich dem entkommen? Ja? Also entweder indem ich ganz rausgehe, das ist so die eine Möglichkeit, oder indem eben die Teilzeit gesucht wird. Ja? Und deshalb ist mittlerweile so die ideale Arbeitszeit von vielen Leuten ist 30 Stunden. Ja, das ist also, wenn man sagt, also ne, wenn du so arbeiten könntest, wie du wolltest, dann würden Leute sagen, ich würde gern 30 Stunden arbeiten, weil dann habe ich auch noch ne, ein bisschen Luft zum Atmen. Ne? Und es scheitert dann manchmal, an dem, was ich dann an Geld für meine 30 Stunden kriege, deshalb muss ich mehr machen. So. Für Ältere ist im Prinzip eine Wochenarbeitszeit von 15 bis 20 Stunden, ja, ideal, ja, vor allem wenn man es dann noch mit sozusagen Vorruhestand, Teilzeitrente kombinieren kann, dann kommt das auch mit dem Geld wieder hin. Das ist sozusagen, ne, das, also wenn Ältere arbeiten sollen, dann sagen die, das wäre eigentlich super, wenn ich da quasi so einen fließenden Übergang habe, mehr Zeit, mehr Flexibilität. Aber nur jeder dritte Arbeitgeber in Deutschland bietet überhaupt flexible Modelle an. Und also sozusagen Teilzeit, die dann selber gestaltet werden kann, bedingt. Was wir haben ist, wir haben natürlich sowas wie im Einzelhandel Springer, ne, und so Arbeiten auf Abruf. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sozusagen Arbeitnehmer sich da so vorstellen, weil das absolut konträr läuft zur Berechenbarkeit. Ja. Und das ist dann wiederum etwas, wo man sagen kann, sie können Stress minimieren, indem sie Dinge berechenbar machen. Und das kann sich auch auf Arbeitszeit beziehen. Und da gibt es mittlerweile wirklich schöne Modelle, die da heißen, wenn ich schon Springer und Aushilfe bin, und davon haben wir im Buchhandel viele Leute, dann sollte ich doch wenigstens wissen, wann ich vielleicht gar nicht arbeite. Das setzt sowas wie im Prinzip einen Jahresplan voraus, ne? Aber wo man dann sagen kann, okay, ne, im Mai habe ich, ne, mit meinem, was weiß ich, 10 Stunden, die ich hier oder 20, die ich so ableisten soll in der Woche, da mache ich gar nichts. Und dann weiß ich, dass ich damit kalkulieren kann. Und wenn ich weiß, in welchen Monaten ich nicht arbeiten muss, also das nicht sozusagen immer von einem Tag auf den anderen und kannst du mal und hast du mal, ne, so, dann kann ich mich anderen Dingen widmen, was ja auch legitim ist, wenn eben der Job nicht von früh bis spät mich ernährt. Und das Interessante ist, dass solche Modelle gar nicht so oft genutzt werden. Also wenn Sie in Ihrer Jahresplanung jemandem sagen, du hast im Mai und im Oktober, bist du frei als Springer, weil ich verteile die Dienste anders. Und jetzt ist es Oktober und Sie haben die Grippewelle. Ne? Und jetzt sagen Sie, oh Mist, jetzt hatte ich ja dem, ne, gesagt. Das Interessante ist, dann sind die Leute tendenziell kooperativ, weil sie sind dann doch nicht alle irgendwie, ne, wieder in der Südsee oder sonst wo, weil dafür reicht ja das Gehalt auch gar nicht, dahin zu kommen. Also das heißt, aber es geht um den Kopf. Es geht um sozusagen den Punkt, kann ich selber mitsteuern? Kann ich das bestimmen? Kann ich bestimmen, wann ich hier arbeite und wann ich nicht arbeite? Und wenn Sie das ermöglichen in der Struktur und sagen, ja, ich habe, ne, sozusagen da so eine Jahresplanung, wo eben, ne, auch wirklich frei ist und, ne, das ist langfristig kalkulierbar für den Einzelnen, dann führt das zu dem Gefühl des Mitarbeiters, ja, ich habe das in der Hand, wann ich arbeiten kann. Und wenn ich mal wieder so ein bisschen das Steuer in der Hand habe, dann entstresst das Arbeitsleben und das wiederum stärkt dann auch die Motivation. Ja, also das, und wie gesagt, im konkreten Alltag, wenn es dann drauf ankommt und, ne, man einen braucht, dann sind die Leute, wenn sie selber entscheiden können, ja, okay, eigentlich hätte ich frei. Na gut, aber ich sehe ja, ich habe ja ein Interesse daran, dass der Laden läuft. Und da sind sie gerade wieder bei den Älteren, ne, die ja das Ganze im Blick haben. Ne, so, die sind ja auch nicht blöd, dann zu sagen, ja gut, also, ne, jetzt komme ich nicht. Dann ist der Laden halt zu, weil ja keiner mehr da ist. Das macht ja dann auch keiner. Ja? Und gerade Ältere machen das gar nicht, weil sie eben sozusagen sagen, na gut, ich sehe ja die Notwendigkeit. Also kommen sie auch. Ja? Also das heißt, da im Prinzip Berechenbarkeit in der Unberechenbarkeit zu schaffen. Ja. Und natürlich, auch wenn ich jetzt hier, das war halt das, oder ist das Thema dieses Vortrags, ja, Alters, sozusagen altengerecht und wie arbeitet man mit Alten, aber zum einen all das, was für Personalentwicklung der Alten dient, können Sie genauso gut auf Junge anwenden. Ne? Auch junge Menschen freuen sich, wenn sie mal, ne, als Springer wissen, wann sie definitiv nicht springen müssen. Und das andere ist, Alters- und bunt gemischte Teams sind ebenfalls hilfreich, sind stressig in der Organisation. Sie haben mehr Kommunikation. Wenn Sie, wie gesagt, ne, die Älteren, die sind ein bisschen streitsüchtiger als die Jungen, aber dafür erfahren sie auch mal an bestimmten Punkten was, ne? Also, wo, wie gesagt, ne? Also Konflikte werden ja nicht dadurch gelöst, dass man sie einfach unter den Teppich kehrt. Wie gesagt, ne? Die Älteren haben schon so manche Wolte gesehen, oder haben schon manche Wolte geschlagen, haben schon manches gesehen, ne? Weshalb sie dann natürlich auch krummere Lebensläufe haben, ne? Also, ne? Und Vollzeit, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit, ja. Das können Leute, die über 50 sind, immer mehr aufweisen. Und gerade in Deutschland hat man gegenüber solchem Berufsprofil manchmal Vorurteile, weil man immer meint, naja, also jemand, der da den Job schon häufiger gewechselt hat, das ist flatterhaft, das ist unzuverlässig, wahrscheinlich ist der auch gar nicht teamfähig. Das ist so die Tendenz, die man in Deutschland hat. In Großbritannien ist das ganz anders. Wenn in Großbritannien jemand kommt und sagt, ich habe 40 Jahre in demselben Betrieb immer dieselben Sachen gemacht, dann ist das Misstrauen erregend, weil man dann natürlich sagt, der hat ja gar keine Veränderungen vollzogen. Das heißt, er ist gar nicht flexibel und will ja gar keine Karriere machen. Also man kann sozusagen auch solche krummen Lebensläufe kann man so und anders lesen. Und man kann natürlich sagen, klar, sind Brüche im Lebenslauf, können darauf hindeuten, dass jemand tatsächlich Sachen nicht gebacken kriegt. Oder man kann natürlich auch sagen, gut, es gab Brüche, aber diese Brüche sind ja dann auch, also es ging ja danach auch irgendwie weiter. Das heißt, ich habe jemand, der mit Veränderung auch umgehen kann. Und das ist natürlich, wenn ich dann wiederum in einer Branche bin, in der dann doch Veränderungen zunehmend kommen, kann das wiederum eine gute Erfahrung sein. Also gerade jemand, der weiß, okay, es bleibt nicht alles so, wie es ist, weil das sich in seiner Biografie schon ganz einfach konkretisiert hat, der kann natürlich mit so einer Situation im Zweifel besser umgehen, weil er schon wieder die Erfahrung hat, dass es ja dann auch irgendwie weitergeht. Ja, und das heißt gerade, Menschen, die dann etwas krummere Lebenswege haben, sind in Krisensituationen, die sozusagen die Mitarbeiter, die da besser tun, ja, weil sie einfach mit Krisen umgehen können und nicht panisch werden, während sozusagen jemand, der ja keine Krisenerfahrung hat, also entweder schon immer da war oder irgendwie gedacht hat, ja super, jetzt habe ich hier endlich meine erste Stelle und jetzt bleibe ich hier und plötzlich ist schon wieder zu Ende, ne, also da sozusagen, ne, entweder sind die gleich weg oder aber geraten etwas in Panik, aber sind nicht unbedingt die großen positiven Entwickler für, wie kommen wir dann aus der Krise hier wieder raus. Ja. Und deshalb macht es durchaus Sinn zu sagen, ich habe von allem ein bisschen, ja, und versuche sozusagen mein Team bunt zu mischen. Ist schwieriger in der Führung, aber führt dazu, dass ich eigentlich dann auch wieder für jede Eventualität Kompetenz im Betrieb habe. Und das ist dann wiederum der große Vorteil. Und deshalb sage ich dann, also Offenheit und Experimentierfreude und vor allem auch Empathie für Menschen hilft, ja, wenn man gut führen will. Und das hilft sowohl jung als auch alt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, Widerspruch äußern wollen, können Sie auch als Junger, müssen Sie gar nicht 50 plus für sein, tun Sie das. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.